Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist Bern einfach vom 15. Dezember 2025. In Zürich am Mikrofon ist Gami Lote. Hoi Gami.
Hoi Dominik.
Ich bin ebenfalls am Zürichsee im Moment, hinter mir, wunderbar, schöner See. Aber wir reden natürlich über Bern, das heisst Bern einfach, nicht Zürichsee einfach, schon gar nicht, wenn es so kalt ist. Ja, heute bahnbrechend, nicht ganz unerwartet, aber die NZZ hat ein grosses Interview gemacht mit dem Ständerat aus dem Lötschental, Beat Rieder, über den Vertrag mit der Europäischen Union. Und das ist schon, das hat's halt in sich. Da sagt wieder mal ein Walliser Standesherr, wo Gott hockt, oder? Was meinst du?
Es ist wirklich in einer Klarheit, das muss man so sagen. Und dass das wirklich jetzt so kommt, finde ich doch eine gewisse Art bahnbrechend, dass man da eben den Mut hat, die kritischen Punkte auch anzusprechen.
Genau, also der entscheidende Kern, finde ich, oder? Und gut, ich sage das natürlich, weil ich es ähnlich sehe, aber ich habe auch wirklich den Sommer durch viel gelesen über den Geltungsbereich, über die dynamische Rechtsübernahme und so. Darum finde ich wirklich die Rechtsübernahme der entscheidende Kern. Der Beat Rieder aus der Mitte, Ständerat von Wallis, sagt: Wir haben zum ersten Mal einen Vertrag, bei dem der stärkere Partner den Inhalt des Abkommens einseitig abändern kann und der schwächere Partner die Weiterentwicklung übernehmen muss. Das ist der Kern. Darum sind es für mich auch keine bilaterale Verträge mehr, sondern eben ein Integrationsvertrag. Das wiederum, dort ist der Rieder tolerant und sagt, ja, ja, er sagt jetzt bilaterale drei. Das ist Namen sind Schall und Rauch. Okay, und dann geht es natürlich weiter, weil das Problem, das gibt es bei allen Verträgen. Das gibt es bei allen neuen Verträgen von der Freizügigkeit. Besonders natürlich beim Strom, was ihn als Wallis so besonders interessiert. Was geht es dort eigentlich?
Dort ist relativ klar, dass man sagt, man erwartet ja von diesen Gebirgskantonen, dass es eine Garantie vom Bundesrat gibt. Also, dass die einem vorgelegt wird, dass eben in diesen strittigen Punkten, vor allem bei der Wasserkraft und den Zinsen, dass das eben nicht Teil von diesen Verträgen ist. Und dort sagt er halt ganz klar, das hat man bis jetzt nicht gemacht, das sei nicht der Fall. Und man bräuchte halt die Absicherung bei der Wasserkraft. Und das zeigt schon mal ganz klar, wo da die Positionen hingehen. So wie, dass er ja auch sagt, er wird das Stromabkommen ablehnen.
Exakt. Und interessant ist, die Journalisten machen das, was man als Journalist in so einer Situation macht. Sie konfrontieren den Beat Rieder mit dem, was die Befürworter sagen. Nämlich eben, der Bundesrat sagt, ja, das sei nicht im Annex vom Abkommen aufgeführt, die sogenannte EU-Vergaberichtlinie im Strombereich. Und darum gäbe sie sie, darum gelte sie nicht. Und dann sagt er, ja, das sei eine gewagte Interpretation, weil man ja keine Ausnahme. Oder man hat das nur sicher machen, wenn man eine Ausnahme drin da hat, oder? Und auch das ist das Schauspiel, das wir alle erlebt haben an der Medienkonferenz, dass der Chefunterhändler Patrick Franzen dann irgendwie noch etwas vorgelesen hat, oder? Da sagt er, sagt er, das ist komplett irrelevant. Der Europäische Gerichtshof wird sich doch nicht an irgendwelche Behauptungen von Diplomaten halten. Ist hart, aber ist aber leider wahr.
Es ist hart und warum, es passt ja auch in das Ganze rein. Man hat ja auch so Faktenblätter ja mal veröffentlicht gehabt, bevor der Vertragstext öffentlich war, und hat ja der Öffentlichkeit gesagt, man hätte eigentlich alle Informationen, was in diesen Verträgen ist, mit diesen Faktenblättern. Und da muss man auch sagen, auch die haben keine rechtsbindende Kraft. Entscheidend ist, was im Vertrag steht. Und dass man natürlich auch weiss, dass sich das EU-Recht wird weiterentwickeln und das kann Konsequenzen haben. Und man sieht halt ganz klar aus seiner Seite eben, im Stromabkommen zum Beispiel die Garantien verlangt. Und wenn das ja anscheinend kein Bestandteil ist von den Verträgen, sollte das ja kein Problem sein. Oder man muss eben doch ein Fragezeichen dran setzen.
Bei einem zweiten Punkt, da muss ich sagen, das ist ein neuer Aspekt, den ich mir noch nie überlegt habe, nämlich bei der Frage der Atomkraftwerke. Oder? Ich meine, der Albert Rösti müsste sich das überlegen, weil er ja sagt, mittel- und langfristig brauchen wir Atomkraft. Und der Beat Rieder weist zu Recht darauf hin, ein rein privates AKW-Projekt wird es kaum geben. Und dann haben wir ein Problem wegen dem Beihilferecht der Europäischen Union. Weil dann hockt plötzlich das Beihilferecht der Europäischen Union bei unserem Atomkraftprojekt drin. Und Er sagt das, Zitat, also kann sich die EU über die neuen Regeln zu den staatlichen Beihilfen einmischen, oder? Und er verwies auch noch auf das Beispiel Deutschland. Und das habe ich wirklich muss sagen, das habe ich irgendwie dann nicht gecheckt, als ich es gelesen habe in deutschen Medien. Dort ist jetzt genau die EU am Tisch, wenn es um den Bau von neuen Gaskraftwerken geht. Und das ist einfach, man sieht den Charakter dieser Verträge, sie gehen auf Kosten von der Souveränität von der Schweiz und der Schweizer Kantone. Darum ist auch komplett absurd, dass man das ständig mehr nicht macht. Und interessant finde ich dann auch, oder? Er sagt zu dem ganzen Rest von der Vertrag, er wage noch keine Einschätzung, aber so tun, als alles völlig positiv sei, das ist nicht redlich. Man will uns einreden, die Schweiz könne den Verträgen problemlos zustimmen, sie solle dann einfach nicht buchstabengetreu umsetzen, sondern mit einer gewissen italienischen Souplesse. Das ist Unsinn.
Das ist auch der Abschnitt, habe ich mir also auch rausgestrichen, weil es fasst relativ gut zusammen. Wenn man die Schweiz ja kennt, redet man ja immer von dem Swiss-Finish, oder? Dass wir gerne auch Regulierungen von der EU wirklich so gut umsetzen, wenn nicht sogar besser als Länder in der EU selber. Und dann wollen mit dem sozusagen, ja, mit dieser Strategie reingehen, wie man mit einem Vertrag umgehen sollte, dass man den nicht buchstabengetreu umsetzen soll, ist ja schon mal ein Zeichen, das auch dieser ganzen Diskussion mit der Rechtssicherheit fundamental ja widerspricht. Und exakt. Dass man sich das seitens EU auch nicht wird gefallen lässt, liegt ja auch auf der Hand. Und da muss man einfach sagen, man soll sich nicht Sand in die Augen reiben lassen mit dem Ganzen. Wir können es einfach nicht umsetzen, sondern im Gegenteil. Ich bin davon überzeugt, dass die EU ganz genau wird schauen, dass wir das auch so umsetzen, wie sie sich das vorstellen.
Das ist so. Ja, bevor wir zum nächsten Thema gehen, ich wollte wirklich jetzt Ende Jahr auch mal allen danken. Allen denen, die Bern einfach hören, die ein Abo haben. Weil mit dem Abo unterstützen sie uns. Und man muss denen mal Danke sagen und nicht immer nur darauf hinweisen, dass alle anderen ein Abo lösen sollten oder unten dran eine direkte Spende hinterlassen. Danke vielmals für eure Unterstützung. Danke, dass die Unterstützung hoffentlich weitergeht im nächsten Jahr. Die noch kein Abo haben oder noch nie gespendet haben, das kann man wunderbar in den Shownotes machen. Gehen wir zum nächsten Thema. Das war heute nämlich ein wichtiges Thema. In Bern, die außenpolitischen Kommissionen haben das Verhandlungsmandat angeschaut, wo es darum geht, mit den USA Nägel mit Köpfen zu machen. Gleichzeitig eine Aktion vom Wirtschaftsdachverband Economie Suisse. 130 Industrieunternehmer, gemäss Tamedia, Industriebosse. Die böse Industriebosse fordern sofortige Verhandlungen mit den USA. Nein, nicht nur die fordern sofortige Verhandlungen. Ich glaube, wir zwei fordern auch sofortige Verhandlungen, oder? Ich
meine, absolut.
Gibt keinen Grund zum Warten, oder?
Absolut, aber eben, ich habe gemeint, wenn ich es richtig gelesen habe, es hat ablehnende Stimmen gegeben, aber auch Enthaltungen. Klar, es ist in der Kommission, also wir wissen da noch gar nicht, wer das war. Aber es ist schon mal ein gutes Zeichen, dass das jetzt durchgekommen ist. Man wird ja dann auch erwarten beim Ständerat, dass man dort Fürschi machen wird. Und darum für mich in dem Sinn grundsätzlich mal eine gute Nachricht.
Ja, und wir hoffen, die Verhandlungen gehen gut. Das ist jetzt Sache wieder von der Frau Helene Budliger. Sie hat, glaube ich, ein Abo auf Flüge auf Washington, nehme ich an. Aber ja, ich habe wirklich, man muss jetzt das einfach so ausführen, wie es Sache ist. Und nochmal, es ist ein riesiger Triumph, dass die Zölle rückwirkend auf den 15. November an sich bereits gesenkt worden sind. Ich meine, von dem her muss man jetzt einfach das Ding noch in trockene Tücher tun. Ja, wenn wir dann beim zweiten Punkt sind, zum Danken sagen, wirklich auch danken allen, die bei Bern einfach Werbung geschaltet haben. Aber diese Werbung, die hat grossen Erfolg. Wir bringen das jetzt ein paar Mal mit Testimonials von Werbepartnern von uns. Heute mit dem Jürg Sutter. Er ist Chef von Schlafwohl. Alle, die Bern einfach hören, wissen, bei Schlafwohl gibt es die guten, schönen, richtigen und tollen Matratzen. Warum die Werbung bei Bern einfach so erfolgreich ist, das sagt er jetzt.
Mein Name ist Jürg Sutter und ich bin vom Bettenfachgeschäft Schlafwohl. Seit bald 3 Jahren haben wir einen kleinen Werbespot, also besser gesagt einen Powernap auf Bern einfach. In unseren 12 Filialen sind wir schon viel auf die Werbung im Nebelspalter angesprochen worden und haben nur positive Rückmeldungen bekommen. Die Zusammenarbeit mit dem Nebelspalter ist super und es macht einfach Freude.
Ja, und ich muss sagen, oder, das ist ein riesen Erfolg, dass wir Werbung können schalten können. Ich weiss gar nicht andere Podcasts, die das können. Und ihr erreicht, wenn ihr euch jetzt überlegt, ihr erreicht 500'000 Leute pro Monat. mit Bern einfach. Wir haben andere Testimonials ja das Jahr auch schon gebracht, zum Beispiel von SwissMem, die so aufmerksam gemacht hat auf den eigenen Podcast. Wenn euch das interessiert, dann meldet euch bei werbung@nebelspalter.ch und in den Shownotes seht ihr auch noch, wie das geht. Und sonst einfach Werbung, ist ja klar, werbung@nebelspalter.ch. Ja, gehen wir weiter. Ihr erinnert euch alle, 2015 grosse Flüchtlingskrise in Europa. Frau Merkel lässt alle ein, sozusagen. Sie kommen dann aber nicht nur auf Deutschland, sondern auch in die Schweiz. Aber es sind schon sehr viele auf Deutschland gegangen. Und was sich in Erinnerung hat, bisschen bei den meisten Leuten, ist ja, dank einem Vertrag mit der Türkei, ist denn das alles besser geworden. Dort hat die Türkei sozusagen dann geschaut, dass nicht mehr so viele kommen. Und der Alex Reichmuth hat das genau angeschaut, wie das genau war, was genau passiert ist. Oder? Und wer wo durchgekommen ist, zeitweise sind 10'000 illegale Migranten pro Tag. Und plötzlich war die Balkanroute zu. Gewesen. Aber es war nicht die Türkei, gewesen, es war Mazedonien gewesen und umliegende Balkanländer. Warum, Gami?
Es ist spannend, weil man wirklich... Und Alex hat das sehr gut zusammengefasst, auch Medienberichte dazu aus dieser Zeit sich angeschaut hat und man immer von dem Deal mit der Türkei geredet hat. Aber 10 Tage vor dem Abschluss von dem Deal mit der Türkei, das ist nämlich, das ist im März 2016 dann gewesen, hat eben der Zustrom schon vorher gestoppt. Und zwar, weil man eben Mazedonien, jetzt heute Nordmazedonien, dort hat man Grenzen zu Griechenland geschlossen. Und was passiert ist, natürlich, die Flüchtlinge sind sozusagen an dieser Grenze gestoppt worden. Es hat ein Flüchtlingscamp gegeben. Aber was man seitens Mazedonien gemacht hat, man hat eben die Migranten zurückgebracht, teils auch mit Bussen. Sie haben keine Möglichkeit auf Asyl bekommen. Und es hat dazu geführt, nachdem man die Grenze eben geschlossen hat, dass auch weitere Balkanstaaten ihre Grenzen zugemacht haben, insbesondere Serbien, Slowenien, Kroatien. Und das Ganze ist natürlich 10 Tage vor dem Abschluss passiert. Und der Alex Reichmuth kommt in seinem Faktencheck zum Schluss, dass das eigentlich eine viel grössere Rolle gespielt hat als eben das Abkommen.
Das ist unser Journalismus. Wir gehen auch 10 Jahre nach einer Krise. Schauen wir nochmal genau an. Was ist eigentlich, wenn, warum passiert? Und das ist der Grund, warum wir uns auch im nächsten Jahr unterstützen sollten, damit wir so Journalismus machen können, der genau schaut, was Sache ist. Gehen wir zum nächsten Thema. Das ist nämlich eine Geschichte von Philipp Loser, meinem alten Kollegen Bita Media, über die sogenannte 10-Millionen-Schweiz-Initiative oder Nachhaltigkeitsinitiative von der SVP, die diese Woche in Ständerat kommt, wo die Mitte, sie hat heute noch eine Medienmitteilung verschickt, unbedingt einen Gegenvorschlag will. Es gibt 3 Varianten. Man kommt gerade mit 3 Varianten. 2 von der Mitte, 1 von der Petra Gössi, FDP Schweiz. Ihr könnt das sonst nachlesen auf nebelspalter.ch. Aber das Verrückte ist die Geschichte, die er jetzt schreibt. Oder? Ich habe das dort auch angetönt. Die Umfragen zeigen ja nur 48% für die Initiative. Und das ist wirklich normal, das weißt du als Politikwissenschaftlerin, das ist zu wenig. Das reicht nicht. Du musst Monate vor dem Abstimmungstermin 70, lieber 80% haben. Nur bei Zuwanderungsinitiativen der SVP ist das nicht so. Warum ist das nicht so?
Es passiert eben so ein das Gegenteil, dass die nachher der Urne mehr Zustimmung haben, als eben die erste Umfrage aussagt. Und das hat sich vor allem Sotomo angeschaut, wie das ist mit der ersten Umfrage und nachher dem Resultat. Und eben bei Zuwanderungsinitiativen, die haben dann an der Urne mehr gemacht. Und das ist eigentlich einfach zu erklären. Normalerweise, klar, am Anfang hörst du von einer Initiative die Idee, hast vielleicht eher eine positive Meinung. Und wenn man sich ja dann mit dem auseinandersetzt, dann nimmt der Nein-Anteil zu. Wie zum Beispiel auch die Kosten ein Thema werden, die Folgen, es gibt eine Debatte. Von dem her muss man am Anfang mit einem guten Polster starten, damit so etwas durchkommt. Bei der Zuwanderung ist das aber anders, dass eben die Probleme in der Debatte noch viel klarer werden und sich eben nicht auflösen. Und gerade wenn wir zum Beispiel Wohnungsknappheit ansprechen, dass das etwas ist, was halt die Leute beschäftigt und eben für die Zustimmung nachher im Endeffekt sorgt und eben für eine Abnahme, dass die Initiative durchgeht. Und darum sehr spannende Analyse und auch vom Artikel her, dass man da genau muss wissen, hey, wenn es um Zuwanderung geht, gelten andere Regeln.
Ja, und es ist ja schon verrückt, also wenn 48% jetzt Ja sagen, dann sind ja das 18% Nicht-SVP-Leute. Das sind durchaus, wie bei der Masseneinwanderung, durchaus auch Linke, die das Gefühl haben, hey, bei der Zuwanderung ist nicht gut. Es sind FDPler garantiert. Es sind Leute aus der Mitte garantiert. Aus dem Lötschental von Beat Rieder, von vermutlich auch ein paar, oder? Nein, es ist einfach, oder? Das begreift man eigentlich in der politischen Bubble in Bern, wo, weil sie ein Erstklasse GA haben, sind sie ja relativ nicht so schlimm betroffen davon oder weniger schlimm als andere. Das begreift man dort nicht, dass die Auswirkungen von der Zuwanderung, die sind eben sehr viel greifbarer bei den normalen Leuten, die gehen stimmen, als bei irgendwelchen Chefs oder Diplomaten oder Amtsdirektoren und teilweise eben auch Journalistinnen und Journalisten. Darum ist ein bisschen die Verschiebung. Und das letzte Mal wirklich bei der Masseneinwanderungsinitiative, ich meine, das Gejohle dann, gerade bei den Journalisten, oh, jetzt hat man da etwas angenommen und wir haben es nicht gemerkt. Das war ein bisschen ein Trump-Effekt gewesen, weil man auch irgendwie einfach zu spät gemerkt hat, was die normalen Leute wirklich in diesem Land bewegt. Und ich glaube, man kann dafür oder gegen die Initiative sein. Man sollte sie einfach ernst nehmen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin sonst ja eigentlich nicht für Gegenvorschläge. Es geht aber hier immer um einen direkten Gegenvorschlag. Und so wie jetzt die Gegner von der Initiative die Gegenvorschläge einfach im Bausch und Bogen abwehren, also wie in der vorbereitenden Kommission sind die wirklich zu 2 und zu 3 Stimmen jeweils abgelehnt worden. Ich glaube nicht, dass das wahnsinnig gescheit ist. Wie beurteilst du das? Braucht die Initiative einen Gegenvorschlag oder nicht?
Also strategisch gesehen, vor allem von der Mitte, finde ich es sehr gut gemacht, weil auch bei der Mitte hast du ganz viele Wähler, die ein Problem haben mit der Zuwanderung und sagen, es ist eine Überbelastung für unser System, für die Infrastruktur, für kulturelle Fragen. Und darum sagen sich auch jetzt auf die Wahlen positionieren und sagen, wir nehmen das Problem ernst. Wir sind die, die im Parlament vorangehen und Gegenvorschläge einbringen wollen, weil wir nehmen die Initiativen ernst, wir nehmen das Anliegen ernst. Ist also für mich ein sehr guter Schachzug. Die Frage ist, wie gut die Gegenvorschläge sind, das können wir dann diskutieren, wenn die Debatte gelaufen ist und ob etwas durchkommt. Aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass man das Anliegen ernst nimmt und eben nicht kann, wie in der Vergangenheit mit der Kampagne fahren, die böse SVP und sie übertreibt masslos und das Problem müsst ihr euch eigentlich gar keine Sorgen machen, sondern man sieht eben, dass die Leute sich wirklich Gedanken machen und ein Problem haben, wie schnell die Schweiz wächst.
Also ein bisschen Kampagne läuft ja bereits. Also ich habe gehört, man tut jetzt die Initiative Frame als Chaos-Initiative, was doch leicht absurd ist, weil nach einem Jahr passiert zuerst einmal einfach gar nichts. Oder? Also es ist ja erst, wenn man den Initiativtext liest, bei 9,5 Millionen Leuten muss der Bundesrat einmal überhaupt Sachen vorschlagen. Und dann ab 10 ist möglicherweise, wenn nichts passiert, wäre dann Ultima, also letzte mögliche Massnahme, wäre die Kündigung von der Personenfreizügigkeit. Und bereits eben Chaos-Initiative, oder dann habe ich ein Interview gesehen, ich glaube von Cedric Wermuth, wo sagt, ja, wenn die Initiative angenommen wird, dann müssen wir alte Leute in Altersheim müssen wir ruhig stellen, weil man kein Pflegepersonal mehr hat. Was haltest du da davon?
Es ist, also, dass wir so tief gelandet sind, noch bevor der Abstimmungskampf richtig anfängt, ist schon erstaunlich. Und da merkt man irgendwie auch eine gewisse Verzweiflung, oder? Man möchte Leute auf der emotionalen Schiene treffen. Irgendwo ist auch das Vertrauen vielleicht nicht mehr da, dass man mit dem Argument vom Arbeitsmarkt kann überzeugen. Und das ist natürlich auch berechtigt, weil die Zuwanderung, die wir haben, steht doch in einem gewissen Konflikt von dem, was der Arbeitsmarkt braucht und wie viel tatsächlich einwandert, das ist eben nicht immer ganz deckungsgleich. Darum muss ich sagen, ja, jetzt sind wir ganz tief auf der emotionalen Schiene dort drin. Jesus Gott, das macht man eigentlich mal. Jesus Gott, was wird denn das für ein Abstimmungskampf? Da wollen wir die Rentner im Altersheim für die Kampagne führen, schieben die im Rollstuhl und sagen, Hans Ueli, jetzt sag etwas. Sag etwas, sonst wird es ruhig gestellt. Oh Gott.
Ja. Nein, und es ist ja einfach, es stimmt ja einfach nicht. Man muss nur bei der Pflege zum Beispiel ein bisschen entbürokratisieren. Dann haben die mehrheitlich Frauen, die ja in die Pflege gegangen sind, um mit Menschen etwas Gutes zu tun, haben dann weniger Büroarbeit und mehr Zeit, um sich wirklich um ihre, auch die Arbeit, die sie gerne machen, kümmern. Bitte sofort entbürokratisieren. Weniger auch Bürokram, wo auch durch Gewerkschaften verursacht ist, weil man jeder irgendwie alles muss aufschreiben und so weiter. Das ist eine andere Geschichte. Müssen wir vielleicht das anderes Mal wieder aufnehmen. Jetzt noch zum Abschluss. Es war ein bisschen das Thema vom Wochenende und unser Kollege Stefan Milius hat es aufgenommen, den Nemo ich sage jetzt leider der Nemo, weil er biologisch ein Mann ist, so viel ich weiss. Der Nemo hat seine Trophäe zurückgegeben oder schickt sie per Post. Ich glaube, die geht sicher noch kaputt, wenn man die schickt. Der European Broadcast Union. Und zwar, weil Israel am nächsten ESC darf mitnehmen. Ich komme gar nicht raus. Am letzten, wo er ja auch nicht mehr Kandidat war, haben sie auch schon teilgenommen. Und dort hat er es nicht zurückgeschickt. Das komme ich nicht raus. Dann möchte ich noch wissen, tut er dann auch,
ich nehme ja Preisgeld.
Ich weiss doch nicht, ist das höher oder so?
Ich weiss nicht, aber es gibt sicher ein Preisgeld und man hat ja sicher auch nicht davon profitieren.
Ja. Und die grosse Frage wäre ja, ob er dann das nächste Mal, ob er im Frauenkostüm ein Konzert in Gaza gibt. Es ist komplett absurd. Und ich finde den Widerspruch einfach jetzt auch wegen dem Terrorattentat am Sonntag sehr komisch. Ich meine, der Nemo kommt dann von Gülşah Adili und anderen irgendwie aus dem Schweizer C-Promi-Showbusiness kommt der Applaus über. Am Sonntag ist ein grusiger Terroranschlag in Australien, wo Vater und Sohn auf eine jüdische Feier am Bondi Beach schiessen und Leute ermordet. Und dann ist das die gleichen Showbiz-Leute sind still und leise. Man hört überhaupt das Schweigen im Walde. Es ist einfach absurd und es zeigt, wie Antisemitismus wie so die Pose gegen Israel, sagen wir es so, wie die unglaublich prominent geworden ist und eine billige Art, sich irgendwie komplett sachwidrig ins Schaufenster zu stellen.
Ja, es ist die Heuchlerei. Ja, man redet ja von Inklusion und Toleranz, die man fordert. Ja. Und sagt, es hat also nichts mit Personen zu tun, aber gleichzeitig ist man da, wenn es eben gegen Israel geht, ist man dann sofort da. Man möchte ein Statement setzen, möchte sich aber dann nicht äußern, wenn es eben zu so einem Terroranschlag gleichzeitig kommt. Und was ich Nemo schon auch noch immer wieder muss kritisieren. Ich erinnere mich an die Geschichte mit dem Interview im Bieler Tagblatt, glaube ich, wo ja war, wo man gesagt hat, er will eben nicht über Politik reden, genau, sondern über seine Musik. Gottfried Stutz, du fragst nach einem dritten Geschlecht. Telefon mit dem Beat Jans. Dann tut man sich laufend zu Israel äußern. Man gibt den Preis zurück aus politisch motivierten Gründen. Aber dann heisst es, ist man auf dem Standpunkt, eben, man will über die Musik reden und nicht über die Politik, muss ich sagen, schon da fängt die Heuchlerei einfach an.
Ja, ich habe ein bisschen Verbarmen mit dem jungen Mann, weil er offensichtlich auch schlecht beraten wird, verwirrt ist, weil er, ich habe wirklich das Gefühl, halt, jetzt kommt musikalisch nicht mehr wahnsinnig viel. Er hat auch müssen Konzerte absagen. Natürlich nicht, weil niemand kommt, sondern irgendwie, ich weiß auch nicht aus welchen Gründen. Nein, ich wünsche dem, ja wirklich, eigentlich wünsche ich ihm, ist ja eine grandiose Stimme, die er hat und ein super Performer. Mach einfach Musik, mach dein Ding. Das ist das Herzbusiness, etwas so wie Journalismus. Und gib Gas, aber tu wirklich aufhören, dich weder inszenieren als non-binär oder irgendetwas. Tu dich nicht inszenieren, sondern mach überzeug mit Musik. Egal, wir müssen den Text gar nicht verstehen, wir müssen eine coole Musik finden. Du musst uns überzeugen davon, dass das gut ist. Und die Rückgabe von diesem Preis, es ist gaga, es ist wirklich heuchlerisch. Und noch heuchlerisch finde ich dann aber wirklich eben die C-Promis aus der Schweiz. Ich meine, das finde ich dann schon auch. Wir müssen beim Antisemitismus aus muslimischen Quellen, generell Antisemitismus, aber wir müssen jetzt wirklich aufpassen, was passiert. Wir müssen wirklich schauen, dass unsere Gesellschaft nicht abrutscht. Ich meine, es ist Australien ist diesbezüglich sehr naiv gewesen in den letzten paar Jahren. Man hat Demonstrationen zum Beispiel erlaubt, kurz nach dem 7. Oktober 2023, wo gerufen worden ist, Juden ins Gas, oder? Natürlich auf Englisch. Aber, oder? Und wenn man den Weg, wenn man da nicht konsequent ist, wenn man diesen Leuten nicht konsequent sagt, das geht nicht, das wollen wir nicht, dann irgendwann hast du mal einen Vater mit Sohn, der bewaffnet auf so eine Feier einschiesst, oder?
Oder genau das Gleiche. Eben, wir vergessen nicht das Attentat in Zürich mit dem 15-16-Jährigen, der sich natürlich auch radikalisiert hat und sich dann eines Tages doch dafür entschieden hat, Juden jetzt angreifen, Juden wollen umbringen. Und gleichzeitig haben wir in Zürich eine Staatsanwaltschaft gehabt, die zum Beispiel an Demos nicht möchte ermitteln, wenn man schreit «from the river to the sea», wo man sich zurückgehalten hat. Und da müssen wir eben auch einfach mehr verlangen, auch vom Staat, dass man eben gegen den Antisemitismus und gegen Auslöschungsfantasien von Israel auch vorgeht. Mhm. Weil wenn wir da nicht mit der Justiz als Vorbild vorangehen und das durchsetzen, dann legitimierst du das Ganze. Und da fehlt mir eben einfach die Durchsetzung.
Ja, Frau Bohm-Schneider ist ja jetzt an einem Antirassismus- und Antisemitismus-Aktionsplan, aber ich habe Medienmitteilung gelesen, oder sie tut dann... Man tut das immer so relativieren und gleichsetzen, oder? Also es ist einfach dann, wer dann etwas Kritisches zum Islam sagt, ist eben islamophob und das ist genau gleich wie Antisemitismus. Das ist einfach Schwachsinn, weil es gibt nur eine Religion, wo in den letzten 20 Jahren ständig Juden und Christen im Übrigen auch umlässt. Das ist leider der Islam. Und wir müssen darüber reden, dass es im Islam Kräfte gibt, eine Ideologie gibt, die weder etwas von der Aufklärung weiss, die weder etwas weiss von der Toleranz versteht. Und das möchte ich gerne, dass das abgebildet wird. Ich hoffe nicht viel, ich hoffe mir nicht viel von der Frau Bohm-Schneider, aber das müssen wir dann besprechen. Danke vielmals, Gami, fürs Mitmachen. Danke allen fürs Zuhören, fürs Abonnieren, fürs Spenden. Danke allen denen, die bereits gespendet haben und abonnieren. Danke allen unseren Werbepartnern. Wer will Werbepartner werden, noch einmal, werbung@nebelspalter.ch. Es ist ein riesen Erfolg, dass wir die Werbung machen können. Und vor allem der grösste Erfolg ist, dass die Werbepartner das eben dann sagen. Es läuft etwas. Wenn ihr bei uns Werbung macht, dann spürt man, sieht man das auf den Zugriffszahlen, auf den Umsatzzahlen. Das freut uns natürlich sehr. So, mit dieser Stimmung gehen wir ins nächste Jahr. Nicht gerade sofort. Wir sind morgen wieder für euch da. Gleicher Kanal, gleiche Zeit. Und denkt daran, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch